Ja, also was ich natürlich gerne aus dieser Folge herausschneiden wollen würde, ist die Episode mit den Fliegen. Wir haben hier ein Fliegenproblem. Freddy hat's gesehen und es dreht sich am Ende dann doch um meine Fliegen. Aber ich will sie nicht. Es tut mir leid, Freddy. Ich will sie nicht. Ich arbeite dran.
Kim, diese Folge, seien wir ehrlich, diese Folge ist ein bisschen deeper und es ist auch mal ernster und es ist auch an hier und da an ein paar Stellen so ein bisschen traurig. Deswegen fand ich, waren die Fliegen irgendwie wirklich genau dieser Entertainment-Faktor, den wir hinten raus noch brauchten. Das waren quasi die Co-Stars der Folge, die irgendwann auf die Bühne gehüpft sind, als wir beide kurz dachten, jetzt müssen wir erstmal verschnaufen. Die Fliegen bleiben drin. Okay.
Und bleibt auch das drin, was du über deine Unterzucker-Stimmungsschwankungen gedroppt hast?
Du meinst, dass ich schlechte Laune immer auf den Zucker schiebe, damit Leute mir nicht böse sind? Vielleicht nehmen wir das noch raus.
Okay. Freddy hat es gerade angedeutet, in dieser Folge kann es ein bisschen deeper werden. Wir sprechen nämlich das Thema Essstörung an. Nur damit ihr Bescheid wisst.
Wir sprechen zum Beispiel mit Stefanie Blockus, die Diabetes-Bloggerin und Typ-1erin ist. Und wir sprechen in dieser Folge auch mit Adrian Grimshaw vom Diabetes-Zentrum NRW. Er ist Diabetes-Psychologe. Er erklärt uns mal, was er in seinem Job genau macht und wie uns zum Beispiel auch Hypnosetherapie in Sachen Diabetes-Management helfen kann.
Die beiden waren super.
Wir waren so mit.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Ja, hallo, live von der Glasfaserausbau-Baustelle aus dem Kreis Augsburg. Sorry, es ist super laut bei mir, es tut mir leid. Ich bin Kim Stoppert und mir gegenüber sitzt die fantastische...
Freddy Schürheck. Leider Gottes ja nur im Zoom-Call gegenüber. Ich wäre gerne jetzt bei dir, das klingt nach viel Action vom Fenster.
Ja, gerade eben vibriert der Boden unter meinen Füßen. Aber immerhin machen sie das Loch wieder zu. Es war ein langer Weg bis hierhin, wir wollen uns nicht beschweren.
Nein, nur vor den 1 Million Hörerinnen und Hörern, die wir haben.
Genau.
Erstmal muss man da einmal kurz kleiner Shoutout an die Community. Wir freuen uns ja wirklich immer sehr über eure Nachrichten, die ihr uns schickt. Und ich habe heute Morgen nochmal gescannt und da kam schon wieder ein bisschen was rein. Zum Beispiel von David, der ist jetzt am Start, hat gesagt, er hört sehr gerne unseren Podcast und hört jetzt chronologisch alle Folgen.
Brav.
Und die Folge Diabetes und Sport hat er auch gehört und war ganz stolz, dass er an dem Tag endlich mal wieder auf dem Fahrrad gesessen hat. Lief besser als gedacht, schreibt er. Zwinkersmiley. Übrigens Typ 1er. Und der Flo hat uns auch geschrieben und sagt, er findet unseren Kanal echt klasse, Kim. Das muss man, ein bisschen Lob muss man ja auch mal ertragen. Und er schreibt, er ist selbst erst seit kurzem Typ 3er. Deswegen fuchst er sich gerade in die ganze Sache rein. Typ 3er, das ist ja so ein bisschen so eine Mischgruppe. Deswegen habe ich ihm jetzt mal geschrieben, was das genau bedeutet bei ihm und wie er so klarkommt mit seinem Alltag. Und ja, auf jeden Fall drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er da mit viel Power jetzt durchgeht. Durch diese Anfangszeit gerade ist ja immer so ein bisschen, da muss man sich erstmal finden.
Ja.
Aber in Gedanken sind wir bei dir.
Und vor allen Dingen bei Typ 3er, für alle Leute, die es nicht wissen, Typ 3 ist alles, was nicht Typ 1, nicht Typ 2 und nicht Schwangerschaftsdiabetes ist. Das heißt, das können auch so Sachen sein, wie dass man nach einer OP Probleme hat mit seiner Bauchspeicheldrüse und deshalb nicht mehr genug Insulin hat und so weiter. Da gibt es noch ganz viele Unterarten. Deshalb hat Freddy auch nochmal nachgefragt. Das ist nämlich auch nicht so einfach.
Nee, das ist alles nicht so einfach. Es ist alles eine Typfrage. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Haben wir schon gesagt, welche Typen wir sind? In dieser Folge glaube ich noch nicht. Ich bin Typ 1.
Ich bin Typ 2. Und
super.
Wir wollen heute mit euch über Diabetes und was wir uns für einen Druck deswegen machen, sprechen. Und da ein Schwank aus meinem täglichen Leben. Ich habe ja gesagt, ich bin immer sehr streng jetzt mit mir, weil mich dieser Podcast...
Ja, nicht nur mit dir, scheinbar auch mit den werten Menschen, die vor deinem Zimmer da so fleißig gerade arbeiten. Da hast du einen taffen Ton drauf gerade.
Naja, auf jeden Fall, taffer Ton an mich. Ich wollte was erreichen, ich habe diätet, ich habe wieder geguckt, dass ich ein bisschen mehr Sport mache. Bin zum Langzeitwertcheck bei meiner Hausärztin und sie kommt und sagt, Frau Stoppert... 7,5. Also, es tut mir leid, aber da wollen wir jetzt mal nichts beschönigen. Das tut Ihnen nicht gut. Da müssen wir jetzt wieder anfangen mit Tabletten. Weil ich habe ja vorher wirklich keine Tabletten genommen. Ich hatte in der Schwangerschaft mal Insulin. Jetzt wollte ich es wieder mit einer Diät schaffen, abnehmen.
Du hattest auch mal die Tabletten, die haben aber zu
Nebenwirkungen geführt. Genau.
Verdauungsproblemen geführt. Ich wollte nur kurz das Thema Durchfall nochmal in diese Folge reinbringen, damit wir uns selbst treu sind und es auch hier untergebracht haben.
Okay. Also, und das hat mich so richtig runtergezogen. Ich dachte, warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich habe es doch schon geschafft. Warum bin ich nicht öfter zum Sport gegangen? Warum habe ich es nicht geschafft, früher aufzustehen, um Sachen zu erledigen, um später dann halt mehr Zeit zu haben, um zu kochen gesund. Warum? Es hat mich so richtig runtergezogen. Und weißt du was? Danach war ich auch nicht mehr so streng zu mir, weil ich dachte, bringt doch eh nichts. Das bringt doch nichts. War richtig kacke. Und weißt du was? Gestern war ich bei meiner Diabetologin. Ganz anderes Bild. Sie guckt sich die Werte an und sagt, ach, Frau Stoppert, Zielbereich für Diabetiker 6,5 bis 7,5. Da sind wir jetzt am oberen Rand.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe das nämlich, als du mir das geschrieben hast mit der 7,5 vor ein paar Tagen, musste ich das erstmal googeln, weil ich dachte, naja, 7,5 in der Typ-1er-Welt ist das jetzt nicht so furchtbar tragisch. Warum ist das quasi jetzt in deiner Diabetes-Welt dann aber doch eben jetzt nicht optimal? Und dann habe ich geguckt, Typ-2er tatsächlich sollten eigentlich zwischen 6,5 und 7,5 sein und Typ-1er tatsächlich... Jetzt habe ich es vergessen. Wo soll ich denn eigentlich sein?
Ich glaube, du sollst zwischen 6,5 und 7,5 sein. Naja, auf jeden Fall.
Naja, stimmt. Aber wo sollst du denn dann sein?
Sie hat auch gesagt, 6,5 bis 7,5.
Ich google es nochmal.
Darauf könnte man sich orientieren, da ich aber ja sehr jung bin. Und sie sagt, wir müssen da jetzt was machen, weil sonst irgendwann kriegen sie natürlich im Alter Probleme. Und bei einem Typ 2 kann man ja viel besser was machen als bei einem Typ 1er. Deshalb würde sie in meinem Alter auch eher von der 7,5 weggehen, aber ich soll eigentlich keine Panik mehr machen, bin ja auf einem guten Weg, wir machen jetzt einfach nochmal ein Reset mit Tabletten und wir reden einfach im Frühjahr nochmal miteinander und ich dachte, wow, dieses Ziel im Frühjahr nochmal zu entscheiden, wie es weitergeht und auch dieses, du hast eigentlich nichts falsch gemacht, du bist noch nicht bei 100%, aber ist eigentlich ein guter Weg, das hat mich dann doch wieder so ein bisschen, da ging es mir gestern Abend schon viel besser als nach meinem Hausarztbesuch. Das wollte ich mal zu meinem Druck erzählen.
Nein, das finde ich auch super. Ich bin jetzt nur gerade parallel hier noch am Recherchieren und finde ich aber gut, dass, und das war dann jetzt eben, ist das die Diabetologe, mit der du früher auch schon zusammengearbeitet hast?
Genau, die mich auch in der Schwangerschaft begleitet hat und das Kind war auch dabei, sie war sehr herzlich mit dem Kind am Chickern und die hat mir auch schon mal vor einem halben Jahr, als sie mir kurzzeitig Langzeitinsulin verpasst hat, da haben wir auch mal nochmal drüber geredet, weil natürlich sie das kennt, wie anstrengend so Nächte mit Kleinkindern sein können. Und sie hat gesagt, sie müssen sich da jetzt erstmal keinen Kopf machen. Wenn sie wahrscheinlich jetzt hier sitzen würden und sie hätten kein Kind, dann wäre der Wert wahrscheinlich ganz anders. Es ist, so gern man sie hat, Kinder sind einfach Stress. Nächte mit Kindern sind einfach anstrengend. Der ganze Tag kann immer mal wieder anstrengend sein. Und natürlich können sie nicht Sport machen und Diäten, so wie sie es gemacht haben, als sie noch kein Kind hatten, weil da einfach die Zeit nicht mehr da ist. Und das hat mich doch ein bisschen beruhigt. Das war schön, dass sie das so gesamtheitlicher betrachtet hat.
So, ich habe jetzt mal gerade geguckt, Kim. Im Googlen bin ich ja eine Eins. Also, bei Typ 1 Diabetikern sollte der HbA1c unter 7,5 liegen, bei Typ 2 Diabetikern zwischen 6,5 und 7,5. So, aber dann bist du halt am oberen Rand momentan.
Ja. Und um die Geschichte nochmal abzuschließen, ich hole jetzt gleich meine Tabletten ab. Ich nehme wieder Metformin, aber angeblich in einer anderen Zusammensetzung und nur die Hälfte der Dosis. Und dann, richtig krass, wusste nicht, dass es das gibt, nehme ich ein SGLT-Hämmer heißt es, glaube ich. Also, die Niere scheidet dann mehr Zucker aus. Ich habe mich da noch nicht so eingelesen. Hole ich auch gleich erst aus der Apotheke ab. Und dann probiere ich mal aus und werde hier weiter berichten, was das mit mir macht. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut geht. Gleichzeitig sollte es in Durchfall enden. Weißt du, haben wir wieder eine Story für einen Podcast. Aber ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass alles gut geht. Ja, also Diabetes und Psyche, es macht irgendwie was mit einem. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben am Anfang ihrer Diabetes-Diagnose darüber nachgedacht, dass eben der Diabetes auch wirklich was mit dem Kopf machen kann. Also, dass man sich halt einerseits Gedanken macht, dass das aber tatsächlich auch kopfmäßig gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Wir beide haben jetzt eben für diesen Podcast uns überlegt, wir wollen da mal eine Folge drüber machen, weil eben teilweise viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und wir haben auch mal nach Zahlen geguckt. Und das ist dann schon so, wo man sich denkt, okay, warum wird das nicht öfter zum Thema gemacht? Ich habe gelesen im Diabetes-Informationsportal diabinfo.de, da kann man sich zum Beispiel ein bisschen einlesen, da steht, Menschen mit Diabetes haben doppelt so oft Anzeichen für eine Depression als Menschen ohne Stoffwechselerkrankung.
Also die haben ja wirklich sehr detaillierte Zahlen. Ne? Guck mal, sie sagen, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Ich habe eine Seite gefunden, die gesagt hat, die meisten Leute haben eine depressive Phase nach ihrer Diagnose. Volles Verständnis. Ich war total fertig nach meiner Diagnose. Du ja auch. Wenn du natürlich Folgeerkrankung hast, das kann ich total verstehen, wenn du da dann auf einmal das Kribbeln in den Beinen merkst. Dann nach schweren Unterzuckerungen, also wenn dir anscheinend bewusst wird, dass du gerade halt echt in einer lebensbedrohlichen Situation warst. Und nach Umstellung von einer Oraler auf eine Insulintherapie. Ich glaube, das ist der gleiche Effekt, den ich halt hatte, weil ich dachte, warum habe ich es nicht geschafft? Weißt du, dass du dann auf einmal wirklich merkst, dass du noch kränker geworden bist, obwohl du vielleicht viel gegeben hast, obwohl du jeden Tag deine Tabletten genommen hast. Ja.
Circa 10% eben von allen Diabetikerinnen und Diabetikern sind von Depressionen betroffen. 25% von depressiven Verstimmungen. Also quasi so depressiven Phasen, die dann aber irgendwann auch wieder ein Ende finden. Und ja, Frauen häufiger als Männer. Und
man muss an dieser Stelle sagen, dass aber leider nicht alle diese Depressionen diagnostiziert sind und auch alle nicht behandelt werden. Deshalb, wenn ihr euch schlecht fühlt, sprecht das an. Also da muss man sich nicht für schämen, wenn einem der Diabetes so fertig macht, dass man vielleicht morgens nicht mehr aus dem Bett kommt oder man vielleicht gar nicht mehr nachrechnen möchte, was man dann mit seinem Essen macht. Also sprecht es an, denn an dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, wir sind keine Psychologen, wir sind auch keine Ärzte, wir haben auch keine medizinische Fachausbildung. Deshalb, wenn ihr was an eurer Therapie ändern wollt, wenn ihr medizinische Fragen habt, sprecht mit eurem Diabetologen oder mit eurem Hausarzt darüber und sprecht alles an, was euch so bewegt.
Aber das Ding ist, ja, wir sind jetzt nicht die Expertinnen und Experten mit medizinischem Background für all diese Themen, aber wir haben ja die Handynummer von den eigentlichen Experten. Deswegen haben wir mal mit Adrian Grimshaw gesprochen. Er ist Diabetespsychologe. Er arbeitet am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen. Lustigerweise haben wir im Vorgespräch festgestellt, wir haben sogar zusammen Abi gemacht in Lemgo an den Parallelgymnasien. Deswegen duzen wir Adrian auch. Adrian hat uns ein bisschen mitgenommen eben in seine Arbeit und hat uns erklärt, wie eben Diabetes und Psyche zusammenhängen und was es denn jetzt eigentlich mit dem Diabetes-Distress auf sich hat. Außerdem hat er uns was zu seiner Hypnosetherapie erzählt. Mhm. Das hört er jetzt. Hallo Adrian.
Hallo.
Adrian, wie hängen denn Diabetes und Psyche überhaupt zusammen?
Ich selber, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, musste den Zusammenhang erstmal entdecken. Aber als ich ihn dann halt bemerkt habe, war der halt eindeutig. Ne? Diabetes ist ja eine Erkrankung, die wirklich jeden Lebensbereich eines Menschen betrifft. Ne? Auch die, die gerne vergessen werden, wie die Partnerschaft, die man hat. Oder halt auch, wenn man Probleme beim Sex zum Beispiel hat. Ne? Also ein Typ 1er muss dann halt, je nachdem, welche Therapieform er hat, halt gucken, was mache ich zum Beispiel mit meiner Insulinpumpe? Lasse ich die dran? Mache ich die ab? Möchte ich dann überhaupt eine Insulinpumpe am Körper tragen? Ne? Das sind so alles Dinge, die ganz klassische Herausforderungen einfach sind im Alltag eines jeden Diabetespatienten und auch was die Ernährung angeht. Ne? Man muss ja sozusagen, man hat irgendwie so eine psychologische Herausforderung, dass man irgendwie eine gewisse Ernährungsform einhalten muss oder bestimmte Nahrungsmittel auch Einnahmen planen muss, damit man halt stabile Blutzuckerwerte hat. Und das Ganze halt ohne ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln. Und das ist eine Anpassungsleistung, die muss ja kein anderer irgendwie vornehmen. Ne? Also ich kann mir eine Tüte Popcorn reinhauen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was das für Auswirkungen auf meinen Blutzuckerspiegel hat, weil meine Insulinsensitivität halt da ist. Und ein Diabetespatient, wenn er jetzt dann ins Kino geht, ne, ist dann halt davon beeinträchtigt. Da muss dann halt gucken, okay, wie mache ich das jetzt? Ne? Da gibt es so viele Wechselwirkungen, die im Alltag damit einhergehen, dass für mich dieser Zusammenhang, das ist gar keine Frage mehr. Das ist für mich einfach eine Tatsache. Und wenn man das halt nicht mit beachtet, dann wird es halt eher zum Problem. Also man muss es auf jeden Fall mit beachten.
Wir haben tatsächlich ja im Vorfeld auch schon gesprochen, du und ich kurz. Und da habe ich dir ja auch schon von dem Beispiel erzählt. Ich habe ja neulich meinem Diabetologen zum Beispiel mal wieder gesagt, so ach, irgendwie die letzten Tage, die Werte waren blöd. Und das ärgert mich immer richtig. Da habe ich auch zu ihm gesagt, ich habe richtig geflucht. Er hat mich mit großen Augen angeguckt, weil ich nur sagte, und wissen Sie was, das ist scheiße. So, ich habe genauso gegessen wie die Tage vorher und dann kriege ich solche Kackwerte. Das nervt mich. Und er guckte mich an und sagte, Frau Schöheck, seien Sie nicht so streng mit sich selbst. Das ist doch alles gut. Und ich dachte mir nur so, das brauchen wir jetzt nicht schönreden. Ich habe mich jetzt Zeit schlecht gefühlt mit diesen Werten. Mhm. Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Was sagst du dann eben den Patientinnen und Patienten, die mit sowas zu dir kommen, was vielleicht für Außenstehende ein bisschen banal ist, weil man sich denkt, naja, aber insgesamt sind doch die Werte gut, ist doch egal, dann war sie mal ein bisschen hoch oder ein bisschen tief. Aber mich nervt das dann, weil ich ja nur mal 24 Stunden am Tag mich mit meiner Krankheit gefühlt auseinandersetzen muss. Und dann habe ich so das Gefühl, ich habe versagt in dem Moment oder an dem Tag.
Richtig, genau. Und das ist ja eine hochpsychologische Komponente, ne? Weil man hat einen bestimmten Anspruch an seine eigene Therapie. Und wenn ich es irgendwie nicht schaffe und vor allen Dingen, wie du ja richtig zu Recht sagst, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, so richtig, woran das denn liegt, dass dann gerade da die Werte halt Mist waren, ne? Dann ist sie natürlich erst recht unzufrieden. Und das braucht man auch nicht schönreden, da sage ich zu den Patienten auch, weil viele Patienten sagen dann so, das fand ich richtig scheiße. Und dann hast du, oh, Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht fluchen. Und dann sage ich meistens schon so, nee, Sie haben recht, das ist scheiße. Ne? Da fühlt man sich halt so machtlos dann, ne? Und weiß auch gar nicht, woran es liegt. Und das ist wirklich, das ist so ein Diabetes-Distress, der da entsteht, der ganz normal ist.
Du, sag mal, du hast jetzt eben das Wort Diabetes-Distress so reingeworfen hier in den Podcast. Ich glaube, viele wissen gar nicht genau, was das ist. Wie würdest du das definieren?
Also Diabetes-Distress ist letzten Endes der Stress, der entsteht, also alle Bedenken, alle Sorgen, alle Befürchtungen, die ich in meiner langfristigen Herausforderung mit meinem Diabetes umzugehen, halt entstehen. Ne? Weil einmal ist natürlich Diabetes eine chronische Erkrankung, das heißt, geht nicht mal eben einfach weg. Typ 1 hat man sein Leben lang, damit muss man umgehen. Das heißt, ich bin da jeden Tag aufs Neue mit konfrontiert. Also Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Dann die medizinische Versorgung. Welche Bedenken hat man da? Ne? Das sind alles so Dinge, die langfristig dann zu so einem Diabetes-Distress beitragen, tatsächlich, genau.
Als Freddy gesagt hat, guck dir mal den Adrian an, den könnten wir interviewen und ich dein Profil so ein bisschen gelesen habe, kam da das Thema Hypnose auf. Du machst Hypnose auch bei Patienten. Das klingt für mich wie Fantasy. Also meine Diabetes 2 mit Hypnose heilen. Geht das?
Nein.
Schade.
Das ist die kurze Antwort. Das ist, da sprichst du, aber diese Frage ist gut, weil das spricht gleich natürlich ein Problem an, was die Hypnose halt hat. Weil die meisten Menschen, die kennen halt Hypnose nämlich aus etwas, was eigentlich wenig mit Hypnose zu tun hat, nämlich der Show-Hypnose. Ne? Also da ist jemand auf der Bühne und der holt Leute nach vorne und dann bringt er die in einen Schlaf und dann machen die sich zum Affen vom ganzen Publikum. Wenn man es genau nimmt, ist das ein gut verpackter Suggestibilitätstest. Also was kann ich Menschen, die eh schon aufgeregt sind und auf die Bühne kommen vor 3000 Leuten, sozusagen alles suggerieren und was machen die für mich, damit meine Show gut ist? Das hat mit eigentlicher Hypnose, wie wir sie bei uns benutzen, sehr wenig zu tun, weil die Hypnose ist seit 2006 vom wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie in bestimmt umgrenzten Indikationen einsetzbar.
Aber wie funktioniert das denn dann genau? Also es ist ja wirklich, dieser Hypnosebereich ist ja ein Riesenforschungsgebiet. Da gibt es ja viele Expertinnen und Experten, die sagen, Hypnose, das ist super, gerade bei Typ-2-Diabetikern. Wie geht das dann? Also stellen wir uns mal vor, Kim kommt zu euch. Also ich nehme schon mal an, du lässt sie auf keiner Bühne stehen, du holst kein Pendel raus oder sowas. Aber wie machst du das dann mit ihr, mit der Hypnose?
Erstmal geht es natürlich darum, also wenn das jetzt der Fall wäre, dann würde sie natürlich ja zu mir kommen ins Gespräch. Und eigentlich hat sie in der Regel ja ein psychologisches Anliegen, wenn sie zu mir in Kontakt kommt. Sagt, ich habe vielleicht zu viel Stress in der Arbeit. Ich kann mich nicht dazu aufraffen, regelmäßig Sport zu machen, muss es aber jetzt machen, aufgrund meiner Diabetes. Ich muss irgendwie an meinem Leben irgendwas ändern. Oder ich habe halt ständig irgendwie Schmerzen oder im Rückenbereich und mein ganzer Tagesablauf dreht sich nur noch um den Schmerz. Dann ist bei solchen Patienten ja häufig der Fall, dass die wie so eine Art Einengung halt für sich empfinden. Also mein ganzer Tag dreht sich nur noch um meine Rückenbeschwerden zum Beispiel. Aber das nimmt mir sozusagen ja auch die Möglichkeit, eine Lösungsperspektive einzunehmen, weil ich halt nur auf dem Problem fokussiert bin. Und natürlich, was ja auch nur menschlich ist, ist, dass man sagt, ich will, dass dieses Problem weg ist. Ne? Ich möchte schmerzfrei sein, ich möchte abnehmen, ich möchte weniger Stress empfinden. Ne? Und da würde man natürlich dann erstmal schauen, was für Vorerfahrungen hat der Klient, der zu mir kommt mit Hypnose? Kann ich überhaupt Hypnose mit ihm machen? Ne? Macht das Sinn in dem Kontext? Und wie kann ich sozusagen gemeinsam mit dem Patienten eine natürliche Trance gehen um dann auch eine Lösungsperspektive mit der Aufmerksamkeit einzunehmen. Ne? Und Trance ist etwas, was jeder kann. Jeder, der schon mal einen langweiligen Vortrag gehört hat und abgeschweift ist mit den Gedanken, ganz woanders war, gefühlt am Strand vielleicht vom letzten Urlaub und so. Und dann plötzlich wie aus Gedanken gerissen wieder in der Vorlesung ist, weil man angesprochen wird oder so. Das ist zum Beispiel ein gutes, klassisches Beispiel für eine Alltagstrance, die wirklich jeder auch kann. Und Kinder, ist ja gut, dass ich eben gesagt habe, dass sie ein kleines Kind hat, die können das besonders gut, wenn ich zum Beispiel stundenlang man die in die Bauecke zum Spielen setzen kann und die total aufmerksamkeitsfokussiert mit ihren Spielsachen spielen und man sich eigentlich als Elternteil irgendwie wenig gerade kümmern muss, weil die einfach so absorbiert sind. Ne? Und diese Absorbierung, die kann natürlich genauso bei erwachsenen Menschen halt sein, wenn die halt auf ein Problem fokussiert sind. Ne? Und dann fehlt halt die Perspektive raus. Und das nutzen wir halt mit der Hypnose bei uns, dass wir sozusagen eine Wirklichkeit schaffen können, um dann leichter an Fähigkeiten ranzukommen, die der Klient mitbringt, an eine Lösungshaltung, ne, dass man auch sehen kann, ich kann etwas tun dagegen, dass man nicht mehr so ohnmächtig ist, in der Regel, genau. Das ist jetzt erstmal so grob umschrieben, das ist natürlich noch ein bisschen feiner gedacht, aber ich glaube, da müsste man 3, 4, 5 Stunden drüber reden insgesamt. Aber Hauptaugenmerk für mich ist halt immer, es geht nicht darum, dass jemand sagt, so, ich rauche, jetzt hypnotisiere mir das weg. Ne? Das so leicht funktioniert das nicht. Also es gibt da richtig strukturierte Programme, die sich mit dem Problem beschäftigen, klar. Aber es geht halt immer darum zu sehen, so, wo ist jetzt gerade eigentlich das Problem? Was möchtest du erreichen? Und wie können wir deine Aufmerksamkeit so bündeln in einen guten Zustand, dass du viel leichter an deine Fähigkeiten und Kompetenzen kommst, um irgendwie die Lösung halt anzugehen?
Adrian, das war total spannend, dass du uns mal mitgenommen hast, in deine Arbeit rein quasi, in den Bereich der Hypnose, aber auch der Diabetespsychologie. Und ich glaube, das war jetzt sehr erkenntnisreich für viele von uns. Danke auf jeden Fall für das Gespräch. Und die Kim kommt dann vorbei, ne, und testet das mit der Hypnose, oder? Habe ich richtig verstanden?
Sollte ich nochmal in Bad Oeynhausen vorbeischauen?
Ich bin ja wirklich öfter in der Ecke. Mein Bruder wohnt ja da. Adrian, vielleicht komme ich wirklich mal vorbei. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ja, dann bis bald.
Dankeschön.
Alles Gute euch. Ne?
Danke nochmal an Adrian Grimshaw für die ganzen Einblicke. Etwas, was beim Thema Diabetes und Psyche ja immer auch eine Rolle spielt, sind Essstörungen. Auch als Typ 2er kann man die bekommen. Da wären es zum Beispiel Binge-Eating-Störungen.
Genau, das exzessive Essen, das Binge-Eating, wo du gar nicht mehr aufhören kannst. Bei Typ 1ern, das hatte ich tatsächlich ganz am Anfang mal in einem Buch gelesen, gibt es eben diesen Fall der Diabulimie. Bedeutet, dass man eben aufhört, sich Insulin zu spritzen, weil Insulin ja tatsächlich den Gewichtsverlust hemmt. Also es ist eher ansetzend. Und damit sie eben Gewicht verlieren, lassen sie dann das Insulin einfach komplett weg. Was natürlich absolut schädlich ist, weil du dadurch halt dein Diabetes ja überhaupt gar nicht behandelst.
Solltet ihr da auch Probleme haben oder vielleicht mal ein wenig nachhören wollen oder euch informieren wollen, wir packen euch noch Info-Hotline und eine Homepage in die Shownotes.
Also auf jeden Fall, es ist wirklich krass zu sehen, was Diabetes mit der Psyche machen kann. Und wir haben ja tatsächlich auch in unseren Gesprächen, die wir für diesen Podcast geführt haben, mit der Stefanie Blockus darüber gesprochen. Stefanie habt ihr in der letzten Folge schon kennengelernt. Da hat sie uns Fitness-Tipps gegeben. Sie ist Marathonläuferin, sie läuft 24-Stunden-Läufe, sie ist Fitnesstrainerin, trainiert auch immer wieder Diabetiker und Diabetiker. Sie ist selbst Typ 1. Und als wir sie mal gefragt haben, inwiefern sie glaubt, dass Diabetes und Psyche irgendwie miteinander verwoben sind, da wurde es tatsächlich sehr ernst. Und sie hat uns erzählt, dass sie schon als junges Mädchen auch an einer Essstörung gelitten hat.
Also ich habe nach meiner Diagnose kam bei mir eine Essstörung hinzu. Also ich habe ich hatte halt Magersucht, mehr oder weniger. Es war halt ein bisschen schwierig zu definieren. Man hat gesagt, eine atypische Anorexie. Und zwar habe ich gedacht, naja, wenn ich keinen Zucker mehr essen kann und irgendwie wird mir der ganze Spaß mit dem Diabetes genommen, ständig immer die Kontrolle mit den Werten und hatte dann auch so ein bisschen Kontrollzwang und wollte eigentlich nichts mehr essen und habe gemerkt, dann läuft es ja wenigstens, da brauche ich mich nicht zu kümmern, dann esse ich halt nichts mehr und bin da so ein bisschen in den Streik gegangen und weil Diabetes hat ja sehr viel mit Kontrolle zu tun und das ist halt gerade für, ja, sag ich mal, pubertäre Teenager dann wirklich auch eine richtige Herausforderung. Klar, und generell eher noch fast für Frauen, würde ich sagen. Wobei man weiß es nicht so genau, aber Ja, und von daher, da hatte ich dann halt auch Hilfe angenommen irgendwann, das kam aber erst später. Also bei einer Pubertät und so habe ich gedacht, nee, ich brauche das nicht und das wird schon alles und ich schaffe das so. Aber letztendlich habe ich auch Therapie gemacht und habe fast 3 Jahre, glaube ich, Therapie gemacht und das hat mir auch sehr geholfen, also eine Verhaltenstherapie.
Mhm. Ja. Und wie lief das ab? Das war wahrscheinlich parallel dann zur Schule, dass du 1-2 Mal die Woche so wie so eine Gesprächstherapie gemacht hast? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es war, ich glaube, 2-mal die Woche und das habe ich dann ja nachmittags immer 2-mal bin ich dann zu meiner Therapeutin hingegangen und konnte mit ihr dann halt darüber sprechen und ja, und sie hat mir halt sehr, sehr gute Tipps gegeben, wie ich dann halt, weil ich auch sehr streng mit mir bin, das bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen und man kommt da auch nicht, wenn man mal eine Essstörung hat, ich würde sagen, man ist nie komplett geheilt und die ist immer noch ein bisschen da und das ist bei mir auch so, das will ich auch gar nicht abstreiten, also da bin ich auch offen und ja, aber es hilft einem sehr, sowas anzunehmen, eine Therapie zu machen, um ja, wieder so ein bisschen mit sich im Reinen zu kommen und sich wieder ein bisschen anzunehmen und ja, diese Kontrolle wieder so ein bisschen loszulassen, sagen wir es mal so, ja.
Das heißt, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man überhaupt erstmal erkennt, dass es ein Problem gibt und dass man auch mit Leuten drüber redet. Also viele, gerade so Essstörungen, halten halt viele super lange geheim, weil sie sich auch vielleicht dafür schämen oder weil sie denken, ach, das kriege ich schon alleine in den Griff. Aber man sollte sich da immer tatsächlich Hilfe suchen. Es gibt dafür die Profis und dann kann man eben wie bei Steffi auch dagegen angehen und dagegen was machen, weil eben diese Essstörung ja auf alle Bereiche wiederum sich auch auswirkt. Also deine Blutzuckerwerte zum Beispiel auch. Die gehen natürlich dann absolut in den Keller oder absolut in die Höhe. Das heißt, dein Diabetes-Management, was dich erstmal in diese Krise gebracht hat quasi, wird ja dadurch auch wiederum immer schlimmer. Also Hilfe suchen.
Bei der Deutschen Diabeteshilfe auf der Homepage gibt es Links und Informationen zu und auch Kontakte zu Fachpsychologen Diabetes. Das sind Psychologen, die eine besondere Ausbildung noch zusätzlich haben und mit denen kann man dann tatsächlich über diese chronische Erkrankung reden.
Oder ihr fahrt halt zum Adrian nach Bad Oeynhausen.
Richtig.
Der Richtig. Ein super Typ ist, wie wir gehört haben. Mehr Infos zum Thema Diabetes und Psyche gibt es übrigens auch auf der Homepage www.diabetes-psychologie.de. Da gibt es nochmal verschiedene Infos. Da könnt ihr auch sogar einen Selbsttest machen und gucken, wo ihr mental in Sachen Diabetes eigentlich gerade steht. Das ist auch ganz spannend. Also ja, das war jetzt irgendwie hier insgesamt eine sehr ernste Folge, muss man sagen. Wobei nein, gerade passiert was Lustiges. Kim hat eine Fliege vor der Nase. Juhu! was ist das denn? Für eine Entertainment-Fliege, die da durchs Bild fliegt.
Ich habe auch noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich mit deinem Partner darüber gesprochen?
Entschuldigung, ich kann mir gar nicht. Ist sie jetzt weg?
Ja, hier sind ständig Fliegen. Wir haben ja so, wie heißen die, Trauermücken. Die machen mich fertig, die Dinger. Naja, auf jeden Fall. Hast du mit deinem Partner eigentlich darüber gesprochen, was für ein Mundwerk du hast, wenn du Unterzuckerung hast? Nein?
Wie, was für ein Mundwerk?
Naja,
ich habe immer ein loses Mundwerk.
Ja, pass auf. Und bei Unterzuckerung kann es zu Stimmungsschwankungen kommen. Und deshalb empfiehlt dieser Messgerätehersteller AkkuCheck auf seiner Homepage, dass man im Vorfeld mit Partner, Partnerin reden soll und dass der nämlich gegebenenfalls weiß, dass er das meiner Unterzuckerung alles nicht so eng sehen darf.
Ich habe mich gerade gewundert, wie du jetzt auf einmal auf das Thema Unterzuckerung kommst, aber du meinst wegen mit Psyche und so, dass Psyche, das quasi genau. Meine Laune killt.
Genau.
Ja, doch, das wusste, also manche Dinge schiebe ich vielleicht doch mittlerweile auf den Diabetes, aber er war... Aber natürlich weiß er da nein, das war auch tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich damals gelernt habe zum Thema Diabetes. Wenn du eine Unterzuckerung hast, das merkst du schnell, das ist dann, wenn du so richtige Scheißlaune hast. Also wenn ich irgendwie rummecker oder so, dann weiß ich immer, es ist der Diabetes. Und seitdem, wenn ich rummecker, sage ich immer, sorry, es ist der Diabetes. Kann ich gar nichts dafür. Ja, nee, das ist so. So, wo ist jetzt die Fliege hin? Ist
sie jetzt weg? Müssen wir jetzt die Abmoderation Lass uns nicht über diese Fliegen reden, die machen mich nämlich aggressiv.
Ich fand das gerade wirklich ganz lustig, wie sie dir, die ist hier fast auf die Nase geflogen.
Ja, die sind richtig dreist, die fliegen uns auch ins Müsli, die Mistviecher. Ich habe hier schon überall so Sticker hängen und eigentlich, es ist ein Gießproblem hier. Es ist ein
Warte,
Gießproblem.
Warte, diese Sticker meinst du
und
jetzt?
Und er ist verantwortlich fürs Gießen, diese Gelbsticker hier.
Diese langen Bänder, wo man immer mit den Haaren drin kleben bleibt.
Nee, sowas, das steckst du direkt in die Pflanzen. Mhm. Es ist ein Gießproblem, Freddy. Fürs Gießen ist er zuständig. Ich habe ihn schon 100-mal gesagt, dass mich diese Fliegen nerven. Dass er gefälligst get your shit together in Sachen Gießen.
Kim, mal unter uns, ne? Du bist so viel am Meckern. Hast du Unterzucker?
glaube nicht.
Sehr unwahrscheinlich bei mir. So. Gut, gucken wir noch kurz auf die nächste Folge. Nächste Woche werden wir über das Thema Diabetes ist heilbar? Fragezeichen sprechen, unter anderem mit Svea Golinski, die ein Buch darüber geschrieben hat. Es heißt Diabetes ist heilbar, in Klammern Typ 2. Und mit ihr sprechen wir.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.